Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, Herzrasen, kalter Schweiß, enge Gefühl, Zittern. Immer wieder bekam unsere heutige Protagonistin Charlotte Panikattacken. Die dauerten zwar selten länger als 30 Minuten, aber ich glaube, alle, die schon mal eine hatten, die wissen, diese 30 Minuten, die können sich unendlich lang anfühlen. Wie Charlotte zu ihrer Diagnose Panikstörung kam und was man gegen die Angst vor der Angst tun kann, darüber sprechen wir heute. Bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich unsere heutige Expertin vorstellen. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie gleich für 3 Folgen unseres Podcasts zu unserem Expertinnen-Team dazugehört. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und ihre Podcasts gehören zu den beliebtesten Psychologie-Podcasts in Deutschland. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
Dankeschön. Hallo.
Ja, wie schön, dass du heute dabei bist. Ich sag mal so, immer wiederkehrende Panikattacken. Charlotte ist fast daran verzweifelt, vor allem daran, Hilfe zu bekommen. Was ist dein erster Gedanke dazu?
Mein erster Gedanke ist, dass das nicht untypisch ist und dass wir natürlich auch keine besonders gute psychosoziale Versorgung immer haben in Deutschland, weil wir einfach zu wenig Therapieplätze haben. Und vor allen Dingen bei Ärzten die Symptomatik auch nicht immer richtig eingeschätzt wird. Und das war ja auch bei Charlotte der Fall, dass da so einige Fehldiagnosen waren und dann entsprechend eben auch nicht die richtigen Therapien vorgeschlagen worden sind.
Ja, genau. Das ist wirklich, also diese Odyssee, die sie hinter sich hat. Uiuiui. Wie sich diese Panikattacken für Charlotte genau angefühlt haben, was die Auslöser dafür waren und wie sie die schlussendlich in den Griff bekommen hat, das hat sie uns verraten. Zu ihrem Schutz anonym und deshalb erzähle ich jetzt ihre Geschichte. Meine erste Panikattacke hatte ich im Sommer vor 10 Jahren. Es war legendär heiß in Berlin, die Straßen kochten. Ich erinnere mich, wie ich nach der Arbeit aus dem Büro auf die 4-spurige Torstraße trat und auf einmal alles zu wanken begann. Ich hatte Herzrasen, konnte nicht mehr schlucken und kroch mit wackeligen Knien zum nächsten Hauseingang. Ein Tsunami aus Angst brach über mir zusammen. Ich blieb dort eine Weile sitzen, während ich in meinem Kopf die Gedanken kreisen ließ. Erstens, bleib ruhig. Zweitens, wie bleibe ich nur ruhig? Und drittens, bloß nicht auffallen. Auf die Idee, jemanden um Hilfe zu bitten, kam ich nicht. Irgendwie schaffte ich es über die Straße zu einem Drogeriemarkt und kaufte mir Schokolade. Ich dachte, ich wäre dehydriert und unterzuckert, aber das war es nicht allein. Ich arbeitete sehr erfolgreich als Trainerin für eine bundesweite Firma und war wegen meiner Fernbeziehung viel unterwegs. Mein damaliger Freund lotste mich übers Handy die gesamte S-Bahn-Fahrt nach Hause. Der Arzt, zu dem ich am nächsten Tag ging, gab mir nur eine Beruhigungsspritze und verschrieb mir, ohne weitere Erklärung, ein Antidepressivum. Heute weiß ich, Antidepressiva werden tatsächlich manchmal bei Panikattacken eingesetzt. Völlig verunsichert rief ich eine Freundin an, die sich vermeintlich mit Medikamenten auskannte. »Nimm das Zeug nicht«, sagte sie. Ich folgte ihrem Rat, doch ich traute mich nicht mehr aus meiner Wohnung, aus Angst vor einer nächsten Attacke. Mein Freund musste mich aus Berlin abholen und brachte mich nach Hause, aufs Land, wo ich aufgewachsen war. Dort landete ich bei einer Ärztin, die sich viel Zeit für mich nahm und jede Menge Tests machte. Sie erklärte mir, dass mein Ruhepuls mit 90 grundsätzlich zu hoch sei und mein Blutdruck zu niedrig. Von einer Panikattacke sagte sie nichts. Ihre Diagnose lautete, sie sind nicht depressiv, sie haben bloß zu viel Stress. Was für andere eine Erleichterung bedeutet hätte, löste bei mir Schuldgefühle aus. Ich hatte viel Verantwortung im Job und musste Geld verdienen. Also ruhte ich mich brav aus, aber was mit mir los war, wusste ich nach wie vor nicht. Weitere Attacken folgten. Auslöser war jedes Mal Stress im Beruf. Und doch veränderte ich nichts an meiner Lebenssituation, außer dass ich irgendwann Single war, was mich jetzt auch nicht unbedingt glücklicher machte. Immer noch spielte ich die Weltenretterin an allen Fronten, erledigte auch die Arbeit der Kollegen und hatte Freundinnen, mit denen ebenfalls nur Probleme gewälzt wurden. Tagsüber half ich Frauen mit geringem Selbstwertgefühl und schlechten Erfolgschancen, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Abends saß ich mit meinen neuen Single-Freundinnen in der Küche und trank viel zu viel Wein. Einmal bekam ich eine Attacke im Solarium. Ich erinnere mich noch, dass ich zum Schutz die Arme über den Kopf hielt. Es war, als würde mir jemand die Seele aus dem Leib saugen. Dieses Gefühl kehrte mit jeder folgenden Attacke wieder. Rückblickend weiß ich, dass es immer dann auftauchte, wenn ich versucht hatte, eine andere zu sein, als ich war. Jemand, der um jeden Preis als wertvoll wahrgenommen werden wollte. So verging die Zeit mit regelmäßig wiederkehrenden Panikattacken und Besuchen bei Ärzten, die mir keine konkrete Erklärung geben konnten. Erst 5 Jahre nach dem ersten Anfall erhielt ich die korrekte Diagnose. Ich arbeitete damals in leitender Funktion und war noch gestresster als in den Jahren zuvor. Ich stieg an diesem Vormittag in die U-Bahn. Es war zu voll, laut, grell, heiß und ich kollabierte. 2 Tage später ging ich zum Arzt. Eine Panikattacke dauert nie länger als 20 bis 30 Minuten. Die Symptome? Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern, ein trockener Mund, Schluck- und Atembeschwerden, ja sogar Schwindel, Beklemmungsgefühle in der Brust, Benommenheit, Hitzewallungen, Kälteschauer, Taubheit, Gefühllosigkeit. Mein Arzt schrieb mir eine Adresse am Rand von Berlin auf und meinte, dort würde man schnell einen Therapieplatz bekommen. Ich wunderte mich. Weiß der denn nicht, dass ich keine Stunde Bahn fahren kann? Dem Arzt fehlte jede Empathie. Er zeigte sogar Verachtung. Ich suchte weiter nach Hilfe. Bekam von Ärzten zu hören, Sie haben Angst? Dann hören Sie doch einfach auf, Angst zu haben. Langsam scheint sich das zu ändern, aber damals war es fast unmöglich, schnelle, angemessene Hilfe zu bekommen. Von all den Psychologen, die ich anrief, meldete sich nur eine zurück, im Mai mit einem Platz für Dezember. Ich zahlte dann aus eigener Tasche eine Psychologin und ja, von da an ging es bergauf. Ich kaufte ein Fahrrad, um zu den Therapiestunden zu radeln und stellte fest, wie gut mir die Bewegung an der Luft tat und wie wohltuend es war, in der Nähe von Wasser zu sein. Langsam begriff ich die Zusammenhänge. Das Problem bei Panikattacken ist nicht so sehr die Angst selbst, sondern die Angst vor der Angst. Du überlegst dir, wie du einkaufen gehst, wie du ans andere Ende der Stadt kommst. Meine Panikattacken waren zudem gepaart mit Formen der Agoraphobie, also der Platzangst. Es fühlte sich an, als ob man in einem schmalen Flur feststeckt, der von allen Seiten immer enger wird und dich zerquetscht. So merkwürdig das klingt, aber Panikattacken haben ein unglaubliches Potenzial. Sie ähneln einem Selbsterfahrungstrip. Eigentlich hätte ich mir nur die Frauen in meiner Familie anschauen müssen. Alle waren äußerst angepasst und darauf bedacht, niemandem zur Last zu fallen. Nur meine Mutter wollte ein anderes Leben und ich habe bereits im Alter von 5 Jahren intuitiv begriffen, dass ich auf keinen Fall zur Belastung für sie werden durfte. Ich stürzte mich in Berlin in meinen Job, hatte immer Termindruck. Seit dem Bestseller Darm mit Charme von Julia Enders wissen wir, dass die Ursache für Panikattacken auch die Folgen schlechter Ernährung sein können. Damals aß ich oft im Gehen, nichts Frisches, viel Zucker, leere Kohlenhydrate. Natürlich können Panikattacken auch organische Ursachen haben, oft sind sie aber gepaart mit seelischen Problemen. Panikattacken sind auf den ersten Blick irrational, die zugrunde liegenden Ängste sind dafür sehr real. Angst ist ein Symptom dafür, dass man nicht sagt, was man will und nicht lebt, wer man ist. Anstatt Menschen zu suchen, bei denen ich mich wohlfühlte, suchte ich welche, die mich wegen ihrer Probleme brauchten. Und ich habe mich nie gewehrt. Nicht gegen meine cholerische Chefin, nicht gegen meinen Partner, der mich ausgenutzt hat. Wenn man sich nicht schützt, übernimmt der Körper eben den Kampf. Panikattacken sind Implosionen mit erstaunlichem Ergebnis. Sind sie vorbei, erlebt man ungeahnte Glücksgefühle. Heute weiß ich, dass mir ständiges Sitzen und Arbeiten nicht guttun. Ich brauche Sonnenlicht, Bewegung, Natur und Wasser, Zeit für mich. Meinen Wert bestimme ich allein. Vor allem habe ich gelernt, dass ich großartige Überlebensinstinkte habe und mir mein Körper und mein Geist nur helfen möchten, die nächsten nötigen Entwicklungsschritte zu gehen. Hui, ja, Steffi, ich hatte selbst mal so eine Panikattacke in der Wüste Marokkos im Urlaub und das war nur eine. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das ist, wenn man über Jahre an einer Panikstörung leidet.
Was war denn da der Auslöser, wenn ich fragen darf?
Das war tatsächlich die absolute Stille, weil ich leide tatsächlich seit mehreren Jahren an einem chronischen Tinnitus, der dann immer lauter wurde. Und das gepaart mit den 42 Grad, das war zu viel für mich.
Okay, ich kenne Panikattacken auch, aber eher aus in Anführungsstrichen realen Bedrohungen. Ich habe 2 Mal welche erlebt. Einmal Teneriffa war ich wandern und da war der Weg an der sehr steilen Klippe sehr schmal. Und auf dem Hinweg ging das, aber irgendwann haben wir gesagt, das wird ja immer schmaler, lass uns lieber umdrehen. Und wo ich umgedreht bin, irgendwie durch diese Drehung. Und dann habe ich nochmal gesehen, wie sturztief das da runterging. Und ich leide sowieso unter Höhenangst. Bin ich sowas von komplett eingefroren. Das war eine Panikattacke allererster Güte. Ich werde das nie vergessen. Vor allen Dingen sind dann die Knie und Beine so wackelig. dass du dir eh nicht mehr traust, diesen Weg sicher runterzukommen. Und mein Mann hat mich da mit Engelsgeduld runtergebetet. Und also wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man auch, wie allumfassend handlungsunfähig man dann im Grunde genommen ist. Ja,
ja, total. Man ist wirklich unfähig, irgendetwas zu tun. Und diese Todesangst, die man hat, oh.
Wahnsinn. Ich hatte wirklich Todesangst. Weil ich hatte Angst, da irgendwie abzurutschen. Und also wenn man da runterstürzt, dann wäre man auch safe tot gewesen. Nur, sagen wir mal so, der Weg war eigentlich breit genug. Und wenn man normal geht, dann stürzt man da nicht runter. Aber wenn du so eine Panikattacke hast.
Ja, dann wirkt das natürlich super bedrohlich. Also noch bedrohlicher.
Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Das war so grauenvoll.
Ja, und ne, wie gesagt, das ist nur eine. Und jetzt hat unsere Protagonistin seit Jahren, was ist denn der Unterschied zwischen Angst und Panik?
Angst ist eigentlich so eine ganz natürliche menschliche Reaktion auf Bedrohung. Und die entsteht in gewissen Situationen und geht dann aber auch wieder vorüber. Und normalerweise ist Angst auch total nachvollziehbar.
Mhm.
Bei Menschen, die Panikattacken haben, die wissen ja selbst, dass das unangemessen ist. Also wenn sie einfach nur über die Straße gehen, wenn sie irgendwo im Theater also sitzen oder in geschlossenen Räumen. Die wissen ja selbst vom Kopf her, dass es drüber ist.
Mhm.
Angst erfolgt häufig auf echte Bedrohungen, sei es auch sozialer Art. Also soziale Angst sehr häufig, die Angst vor Ablehnung oder auch die Angst vor Versagen, legt sich dann auch irgendwann wieder. Und Panik ist halt auch wesentlich extremer von der ganzen Reaktion. Also es ist eine extrem starke und übermäßige Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung. Und die einen sehr überwältigt und wie gesagt meistens ohne eine rationale Grundlage auftritt.
Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Angst und Panik?
Ja, Angst ist erstmal eine ganz natürliche menschliche Reaktion eben auf Bedrohung und sie macht uns eben aufmerksam, dass irgendeine Art der Bedrohung vorliegt. Sei es eine Bedrohung für den Körper oder eben auch eine soziale Bedrohung, wie Angst vor Ablehnung oder Angst zu versagen. Und Panik ist eine starke und völlig übermäßige Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung, wobei diese Bedrohung bei Panikattacken oft ohne eine rationale Grundlage auftritt. Ne?
Mhm.
Also wenn ich jetzt Panik habe, weil das Schiff untergeht, auf dem ich mich gerade befinde, ja, oder weil es im Flugzeug brennt, dann ist das nachvollziehbar.
Ja.
Aber bei Panikattacken geht es ja immer um extreme Angstreaktionen des Körpers, wo die Angst auslösende Situation objektiv nicht nachvollziehbar ist. Und das wissen die Betroffenen auch.
Mhm.
Die wissen ja selbst, dass ihre Angst völlig übertrieben ist.
Charlotte sagte ja, ihre Panikattacken kamen rückblickend immer dann, wenn sie versucht hat, eine andere zu sein, als sie war. Was sagst du dazu?
Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass sie im Grunde genommen überangepasst ist. Das geht eben aus ihrer ganzen Erzählung hervor, dass sie unheimlich versucht, es anderen recht zu machen, dass sie selbstständig ihre Bedürfnisse zurückstellt. Das heißt, dass sie selbst sich und ihre Bedürfnisse gar nicht so gut wahrnimmt und dadurch enorm unter Stress und Anspannung gerät und sozusagen ein bisschen den Boden einfach unter den Füßen verliert, weil sie zu wenig in sich selbst beheimatet ist, weil sie zu wenig Kontakt zu sich selber hat und sich letztlich deswegen auch in ihrem Körper nicht mehr ganz sicher fühlt.
Grundsätzlich ist Angst aber doch auch etwas Gutes, oder?
Ja, natürlich. Also ohne Angst wären wir überhaupt nicht überlebensfähig. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die eben gezeigt haben, dass Menschen, die aus irgendeinem hirntechnischen Grund, sage ich jetzt mal, Angst nicht empfinden können, dass sie tatsächlich auch früher sterben. Denn wenn wir keine Angst haben, dann beschützen wir uns ja auch viel zu wenig. Dann gehen wir nicht zur Früherkennung, wir reagieren auch viel zu wenig. Wir setzen uns allen möglichen Situationen aus, die viel zu gefährlich sind, weil wir überhaupt kein Warnsignal mehr im Körper haben. Also Angst ist absolut überlebenswichtig.
Und wo würdest du sagen, ist denn die Grenze zwischen einer Angst, die hilfreich sein kann oder überlebenswichtig, wie du gerade auch gesagt hast, und einer, die bedenklich wird, beziehungsweise vielleicht sogar auch behandlungsbedürftig?
Ja, immer dann, wenn die täglichen Ängste oder überhaupt Angst unser Leben beeinträchtigen. Und zwar nicht, weil wir gerade im Kriegsgebiet sitzen und die Angst wieder ihrer naturgemäßen und angemessenen Warnfunktion nachgeht, sondern wenn wir im ganz normalen Alltag sind und Ängste entwickeln vor Situationen, die eigentlich nicht angstauslösend sind und auch nie angstauslösend waren. Panikattacken nehmen ja immer irgendwo ihren Anfang. Mhm. Fährt zum Beispiel im Bus und plötzlich hat man eine Panikattacke. Man hatte noch nie zuvor im Bus eine Panikattacke. Das nächste Mal fährt man im Auto und es kommt eine. Das nächste Mal, weil man sich irgendwo auf der Straße bewegt. Und durch diesen Kreislauf, die Angst vor der Angst, schränken sich die Menschen halt auch immer mehr ein in der Regel. Und die angstauslösenden Situationen werden dadurch immer mehr. Das ist ja eben das, auch das Fatale an Panikattacken.
Also wenn sich diese Panikattacken häufen, spricht man dann schon von einer Panikstörung? Oder was bedeutet die genau?
Panikstörung liegt halt vor, wenn jemand wiederholt Panikattacken hat. Also die immer wieder urplötzlich scheinbar aus heiterem Himmel auftreten, ohne dass es eine wirklich klare, objektivierbare äußere Ursache gibt. Und diese Attacken sind halt so intensiv, dass sie körperliche Symptome wie Herzrasen, Zittern, Atemnot provozieren und einem auch im Höhepunkt das Gefühl vermitteln, man könnte sterben. Und diese intensive Angst, die führt eben, wie ich eben schon gesagt habe, oft dazu, dass man Angst vor weiteren Situationen hat und deswegen sein Leben immer weiter einschränkt.
Das tut mir so leid für Charlotte oder auch für alle anderen Menschen da draußen, die daran erkrankt sind, weil ja, ich kann mir das einfach selber ja kaum vorstellen, wie schlimm das ist. Wenn du hast ja gerade gesagt, irgendwie die erste Attacke kommt vielleicht im Bus, die nächste bei einer Autofahrt und dann ist da dieser Teufelskreis. Woher kommt denn diese Angst vor der Angst?
Durch den extremen Kontrollverlust, den die Betroffenen erleiden. Ja, also wer schon mal eine Panikattacke erlitten hat, weiß, dass man sich während dieser Attacke komplett hilflos fühlt. Das heißt, man hat 0,0 Kontrolle. Und deswegen entwickelt man Angst, man könnte wieder irgendwo in eine Situation kommen, wo man sich derartig ohnmächtig fühlt und einen derartigen Kontrollverlust erleidet. Weil Angst ist ja immer ein Gefühl, das sich in die Zukunft richtet. Ich kann nie im Nachhinein Angst haben. Angst ist immer in der Zukunft. Und logischerweise oder psychologischerweise entsteht dann eben diese zukunftsgerichtete Angst, das könnte ja wieder passieren. Und damit entsteht diese Angst vor der Angst. Und ganz viele Betroffene haben dann einfach nur eine Angst, sie könnten sich noch einmal so fühlen. Also so massiv hilflos, so einen massiven Kontrollverlust erleiden und nochmal diese massive Angst spüren. Und dadurch kommt das zustande.
Ja, das ist wirklich schrecklich. Warum überrascht einen denn die Angst so oft in so in verschiedenen Situationen? Charlotte sagte ja auch, es war nicht immer, wenn sie jetzt auf die Straße ging, sondern eben auch mal in der Bahn oder ne, ganz woanders.
Weil man natürlich unbewusst in Gedanken sehr viel dabei ist. Und kleinste Symptome werden dann natürlich auch überbewertet.
Ja, okay.
Also jeder Mensch kennt das Gefühl, man rennt mal schnell am Bahnhof, ne? Ja. Weil man unbedingt noch den Zug kriegen will. Na, man erwischt ihn, man springt rein, so, und dann klopft erstmal das Herz. Wenn ich jetzt aber schon mal eine Panikattacke erlitten habe und dann sind da vielleicht noch mehrere Menschen in dem Zug und ich spüre, dass mein Herz klopft und vielleicht ist es noch ein bisschen stickig oder so, dann kommt sofort wieder unbewusst dieser Gedanke, oh bitte, bitte nicht schon wieder. Und mit diesen Gedanken löse ich mir dann die nächste Panikattacke aus.
Ah, es ist wirklich ein Teufelskreis. Also, wen trifft denn die Erkrankung besonders häufig oder kann es jeden treffen?
Also grundsätzlich können Panikstörungen jeden treffen.
Okay.
Sie sind auch weder an eine bestimmte Altersgruppe noch an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Allerdings sind Frauen etwas häufiger betroffen als Männer, weil sie da ein bisschen sensibler wahrscheinlich sind, affiner, auch mehr auf solche Sachen achten. Und ich denke, weil Frauen auch mehr als Männer sich da auch ernst nehmen. Ne? Männer sind oft so sozialisiert, dass das absolut nicht sein darf. Und dann kann es eben sein, dass sie dem nicht ganz so nachgeben am Anfang und deswegen ihr Bewegungsumfeld ein bisschen weniger einschränken, als es eine Frau vielleicht tut. Aber auch Männer können durchaus unter Panikattacken leiden.
Ja, und ich meine, jetzt hast du ja schon gesagt, die Panikattacke absolut lähmend und eigentlich kann man nichts tun, aber gibt es denn trotzdem irgendwas, das man während so einer Panikattacke machen kann, um sich selbst zu beruhigen?
Also wenn die Panikattacke schon im vollen Gange ist, bringt es wenig, sich gegen die Angst zu wehren. Das verstärkt es eher noch, weil das sich dagegen wehren ist ja wieder ein Kontrollverlust. Ja. Beziehungsweise erstmal ein Versuch, Kontrolle herzustellen. Da man die Kontrolle aber nicht herstellen kann, erlebt man sich wieder total kontrolllos, also noch ohnmächtiger. Also wenn ich versuche, irgendein Symptom, was ich absolut nicht kontrollieren kann, zu kontrollieren und scheitere am Kontrollieren, dann steigert das die Angst ja eher noch.
Ja.
Also das Wichtigste ist, das anzunehmen in dem Moment und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Panikattacke und ich reagiere jetzt gerade auf meine Gedanken. Weil Panikattacken, auch wenn man selber nicht merkt, gehen immer Gedanken voraus. Ich reagiere gerade auf meine Gedanken. Das ist jetzt so. Und dann kann man mal eine Atemtechnik anwenden. Eine hilfreiche Technik ist da die 4-7-8-Atmung. Das heißt, man atmet 4 Sekunden lang ein, also man zählt bis 4, hält dann 7 Sekunden den Atem an und atmet dann wieder 8 Sekunden lang aus und konzentriert sich in dem Moment nur auf diese Atmung.
Mhm.
Was auch helfen kann, ist radikale Ablenkung. Das heißt, dass man sich auf Gegenstände und Dinge in der Umgebung konzentriert, dass man guckt, was sehe ich gerade, welche Farben sehe ich, wie oft sehe ich hier blau in dem Raum, welche Gerüche nehme ich wahr. Also versucht, seine ganze Wahrnehmung weg von den inneren Vorgängen zu lenken, eben auf die äußeren Vorgänge zu lenken. Und natürlich ist auch wichtig zu wissen, dass die Panik auf jeden Fall vorbeigeht und dass man an Panikattacken nicht stirbt. Und normalerweise fällt man auch überhaupt nicht davon in Ohnmacht, weil für Ohnmacht brauche ich das Gegenteil, also an physiologischer Reaktion, weil Ohnmacht geht immer ein massiver Blutdruckabfall voraus. Also, dass mein Puls extrem niedrig ist, dass ich in Ohnmacht falle, aber Panik bewirkt ja genau das Gegenteil.
Ja, das stimmt. Man ist ja total aufgeregt und einfach total drüber. Ne? So, uah.
Genau. Deswegen ist eine Ohnmacht vollkommen unwahrscheinlich.
Ja, okay. Ich glaube, wenn man da so ein paar Werkzeuge an der Hand hat, dann kann man sich durchaus selber da durchhelfen, ne? Auch wenn du gesagt hast, man muss es aushalten, mehr oder minder, oder annehmen, nicht aushalten, annehmen, ne?
Ja, das Beste ist halt die Prävention, dass man sich so gut aufstellt, dass die Panikattacken gar nicht erst richtig auftauchen. Also, dass man sich mental so aufstellt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Panikattacke gar nicht entsteht, beziehungsweise, wenn eine Angst kommt, dass man sie sofort abfangen kann, bevor es eine richtig fette Panikattacke ist.
Wie funktioniert das genau?
Vor allen Dingen durch Selbstreflexion. Also die Charlotte zum Beispiel, was bei ihr ja wirkt, warum sie Panikattacken bekommt, ist das, was ich in meinen Konzepten das innere Schattenkind nenne. Das heißt, sie hat Prägungen aus ihrer Kindheit abbekommen, die in Richtung Überanpassung gehen. Warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht ihre Kindheit, aber sie hat viele Verhaltensstrategien genannt in ihrem Bericht, die darauf hindeuten, dass sie sehr gefangen ist in dem Modus, es anderen Menschen recht zu machen, sich für andere zu sorgen, für andere da zu sein. Das heißt, die kleine Charlotte, das innere Kind in ihr, das innere Schattenkind, ist sehr angepasst und hat wenig Kontakt zu sich selbst und hat vielleicht dadurch eben auch das Gefühl, gar nicht allein auf sicheren Füßen durchs Leben gehen zu können. Und das ist oft eigentlich der tiefere psychologische Hintergrund von Panikattacken, dass die Betroffenen das Gefühl haben, ich bin dem Leben eigentlich gar nicht gewachsen. Und jetzt kommt das Irrationale. Das würde Charlotte auf einer rationalen Ebene, würde sie das verneiden.
Mhm.
Sie würde zu Recht sagen, im Gegenteil, ich kriege total viel geregelt. Ich bin auch super in meinem Job und, und. Ich kriege so viel gebacken. Ich fühle mich dem Leben aber sowas von gewachsen, wenn diese blöden Panikattacken nicht wären. Stimmt ja auch. Das ist der rationale Erwachseneanteil in Charlotte. Aber dahinter gibt es noch den irrationalen Anteil, das kleine Schattenkind, die kleine Charlotte. Und die kommt ja eigentlich bei einer Panikattacke nach vorne. Und die hat das Gefühl, das ist was ganz Emotionales, das ist nichts Rationales, das ist was Hochemotionales. ich bin hier dem Leben gar nicht so richtig gewachsen. Ich kann nicht sicher auf eigenen Füßen stehen. Und deswegen denke ich, sind die Panikattacken auch immer dann aufgetreten, wenn sie das Gefühl hatte, sich selbst sehr stark zu verlieren. Also, dass sie noch mehr von sich wegging, also noch weniger sich selbst gespürt und wahrgenommen hat, wie ich vorhin schon am Anfang des Gesprächs sagte. Und dann wird sie halt immer wackeliger auf den Beinen, ne? Fühlt sich immer unsicherer, weil sie zu wenig Kontakt zu sich selber hat. Und wenn man das eben mit Charlotte in der Psychotherapie bearbeiten würde oder sie diese Themen sowieso bearbeiten würde, vielleicht auch mit guter Ratgeberliteratur und, dann könnte sie sich anders aufstellen. Dann könnte sie schon sagen, bevor sie aus dem Haus geht, pass mal auf, mein Schatz, zu der kleinen Charlotte. Wir gehen jetzt da und dahin, mach dir keine Sorgen. Ich, die große Charlotte, ich bin bei dir, ne? Ich nehme dich jetzt an der Hand und ich führe dich da jetzt sicher hin. Du musst überhaupt keine Angst haben, weil die ganzen Ängste, die du hast, die haben ganz viel mit früher zu tun, mit Mama und Papa zu tun und wie es damals war. Aber die haben gar nichts mit unserem Hier und Heute zu tun. Ja, also das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, sich mental einfach anders aufzustellen, indem man eben an die Wurzel und den Kern des eigentlichen Problems rangeht.
Ja, so vielen Dank für den kleinen Exkurs. Ich finde, das war so schön plakativ. Das konnte ich mir jetzt richtig gut vorstellen. Würdest du denn sagen, es hilft, sich in Situationen zu begeben, in denen man Angst und Panik verspürt, um da irgendwie, ja, das quasi zu üben, da durchzugehen? Oder ist das kontraproduktiv?
Man sollte es nicht ohne Vorbereitung tun. Mhm. Also man sollte vorher ganz gut Techniken der akuten Selbstberuhigung einüben. Da gibt es verschiedene Techniken, die kann man auch gerne mal im Internet nachgucken. Wir haben zum Beispiel auf unserer Stefanie Stahl Akademie, ich habe eine Online-Akademie, wo man Online-Kurse buchen kann, einen Kurs zum Thema Panikattacken. Mhm. Und da bereiten wir die Leute eben wirklich gezielt darauf vor, dass sie dann in eine der letzten Sessions von dem Kurs sich der Situation aussetzen. Aber davor gibt es halt viel mentales Training. Es gibt Übungen an die Hand, wie man, wenn die Angst auftaucht, wie man mit ihr umgehen kann. Sich einfach so in die Situation reinzuwerfen, würde ja wieder mit höchster Wahrscheinlichkeit ein großes Angsterleben auslösen und damit wieder das Gefühl verstärken, ich bin der Situation nicht gewachsen. Wer halt unter massiven Panikattacken leidet, sollte deswegen eben auch psychotherapeutische Hilfe auf jeden Fall aufsuchen. Mhm.
Ja, da sind wir ja schon dabei. Ich meine, Charlotte hatte in all den Jahren wirklich so eine regelrechte Ärzte-Odyssee hinter sich. Viele haben ihre Symptome nicht ernst genommen oder einfach auch ihre Erkrankung gar nicht richtig erkannt. Und ich meine, das frustriert ja total. Also was kann man denn tun oder an welchen Experten sollte man sich wenden, deiner Meinung nach?
Ja, das ist leider ein häufiges Problem und deswegen sollte man, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen. Und es sind in der Regel eben Psychiater, Psychiaterinnen, Psychotherapeutinnen die richtigen Ansprechpartner. Und was Charlotte ja letztlich gemacht hat, sie hat sich an eine Psychologin gewendet, die eben keine Kassenzulassung hat, die sie eben selber bezahlen musste. Mhm. Und die Kassenzulassung, muss ich sagen, sagt jetzt nichts zwangsläufig etwas über die Qualität aus der Ausbildung. Also es gibt super gute Psychologen und Psychologinnen, die eben ohne Kassenzulassung arbeiten. Da zahlt man eben selber und die haben oft nicht so lange Wartelisten. Und das wäre ja einfach auch ein Tipp meinerseits, sich dem Thema zuzuwenden oder eben, wie gesagt, auch im Internet zu gucken, welche Hilfsangebote gibt es da, mal einen Kurs mitzumachen, sich über das Thema zu informieren, um auch vielleicht die Wartezeit zu überbrücken, bis man einen Platz hat.
Du hast ja auch gerade so schön gesagt, ne, dass mit eurer Online-Akademie für die Panikattacken, dass man sich da auch so schön durcharbeiten kann. Das heißt, aus deiner Erfahrung, wie behandeln denn Experten Panikstörungen? Also was ist da vielleicht auch der vielversprechendste Ansatz, wie man da durchkommt?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Was sich als ziemlich effektiv herausgestellt hat, ist eben die Verhaltenstherapie. Mhm. Und die unterstützt eben die Klienten dabei, ihre irrationalen Gedanken rechtzeitig zu erkennen und umzuprogrammieren, ne? Weil es ja letztlich immer Gedanken sind, die Panik auslösen. Also wie, das halte ich nicht aus, das schaffe ich nicht, ich sterbe, ja. Also diese Gedanken rechtzeitig zu identifizieren, sie umzuprogrammieren, also sich neue, gute, hilfreiche Sätze zurechtzulegen, die hilfreich sind, wie zum Beispiel, wenn die Angst kommt, wird es sehr unangenehm, aber ich werde es auf jeden Fall überleben. Ne?
Wie so kleine Mantras dann quasi, ne?
Genau, dass man sich auch eigene Mantras zurechtlegt. Und natürlich spielen Entspannungstechniken da eine ganz wichtige Rolle. Achtsamkeitstrainings, überhaupt wie man einen Umgang mit der Angst lernt, um eben aus diesem Teufelskreis der Angst vor der Angst eben auszubrechen.
Wenn wir da jetzt mal in den Körper quasi gucken, weil jetzt haben wir ja gesagt, ne, es ist was im Kopf passiert, diese Panikattacke. Was passiert denn da genau, also wenn es quasi auftaucht? Was spielt da alles für eine Rolle?
Ja, das sympathische Nervensystem ist dann eben extrem aktiviert. Ja, also das, was für unsere ganze Aktivität zuständig ist. Und dann tritt eben dieser sogenannte Kampf- oder Fluchtmechanismus ein. Wir haben ja nur drei Reaktionen evolutionär gesehen auf Angst. Das ist Kämpfen, Flüchten oder Einfrieren. Und auf körperlicher Ebene wird eben sehr viel Adrenalin ausgeschüttet und der Puls steigt. Atmen wird beschleunigt und. Das macht der Körper ja alles, um eine erhöhte Leistungsfähigkeit bereitzustellen, damit wir eben in den Kampf gehen können. Nur in unserer modernen Welt ist es halt bescheuert, weil es ja gar nichts zu kämpfen gibt. Na, wen will ich denn bekämpfen, wenn ich auf einer Busfahrt plötzlich eine Panikattacke habe?
Ja, das ist dieses Irrationale, ne?
Genau, diese ganzen biologischen Reaktionen sollen eigentlich helfen, der Gefahr zu begegnen, aber im Grunde stellen sie ja in dem Moment meine eigentliche Gefahr dar.
Ja. Ja,
also, dass meine biologische Reaktion da völlig aus der Kontrolle gerät.
Und ich sag mal, bevor jetzt so eine große Panikattacke entsteht, wenn man irgendwie merkt, man ist einfach schon ein bisschen so ängstlich öfter mal, ne? Dass man so ein bisschen, wenn man jetzt im Leben unterwegs ist, irgendwie merkt, boah, mir fehlt der Mut oder ich traue mir einiges nicht zu. Ist es denn in so einem Stadion eigentlich schon möglich, irgendwie ein bisschen vorzubeugen, dass man ja da ein bisschen mehr Selbstvertrauen lernt oder ist es gar nicht unbedingt notwendig?
Doch, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich bin ja sowieso immer eine ganz große Freundin der Selbstreflexion. Und wenn man eh schon so ein bisschen ängstlich durchs Leben stolpert, ist es natürlich ungeheuer lohnenswert, sich zu fragen, woher kommt das denn?
Mhm.
Also ich sag mal, in Anführungsstrichen seine Hausaufgaben zu machen. Ne? Was hat mich denn so geprägt? Also seine psychologischen Hausaufgaben. Was hat mich denn so geprägt? Wie ist denn mein Schattenkind konfiguriert, sage ich jetzt mal? Welche tiefsten inneren Glaubenssätze habe ich? Was sind meine typischen Schutzstrategien? Also bei Charlotte waren halt die typischen Schutzstrategien, um ihr etwas labiles Selbstwertgefühl zu beschützen. Das ist versucht, allen recht zu machen, vielen Menschen zu helfen, für andere Menschen da zu sein. Und das hat ja die tiefere Funktion, dass sie dafür im Gegenzug Anerkennung und Zuneigung bekommt. Also Charlotte gehört ja zu den Menschen, die im tiefsten Inneren glauben, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht mögen. Und wenn ich will, dass man mich mag, dann muss ich mich anstrengen. Und das ist oft auch der lebensgeschichtliche Hintergrund von Angstpatienten. Also das eine ist zu gucken, was sind eigentlich die tieferen Ursachen? Dann natürlich auf der anderen Ebene, wie ich eben schon sagte, Entspannungstechniken zu lernen. Ich persönlich finde es immer wahnsinnig hilfreich, wenn man sehr aufmerksam ist und das auch trainiert, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf, um mir dann sofort bewusst zu machen, stopp, du reagierst gerade nur auf einen Gedanken und nicht auf die Realität. Also nehmen wir mal an, jemand hat Flugangst und sitzt im Flugzeug. Worum kreisen die Gedanken? Das hört sich aber komisch an, das ja. Geräusch. Ist das jetzt normal? Ne?
Ja.
So, und oh, jetzt wackelt's und oh je, was ist? Ne? Und es kreist eigentlich um den Absturz. Und wenn man sich dann ganz klar macht, du reagierst nur auf deine eigenen Gedanken, du reagierst nicht auf die Realität da draußen. Flugzeuge sind super sicher. Und in den Situationen, wo du dich oft in Sicherheit wiegst und die Illusion von Sicherheit und Kontrolle hast, wie vielleicht im Auto oder im Straßenverkehr oder sonst wo, besteht real gesehen viel mehr Gefahr. Also du reagierst nur auf deine Gedanken. Und wenn man es dann schafft, dem noch eine kleine Achtsamkeitsübung oder eine kleine Entspannungsübung dran zu hängen oder das miteinander zu verbinden, dann hat man natürlich schon wieder wirksame Tools an der Hand, um diesem Gefühl der Kontrolllosigkeit zu begegnen, weil es geht eigentlich immer nur um den Kontrollverlust. Allein sich das bewusst zu machen, worum geht es eigentlich wirklich? Bei jeder Angstattacke, auch im Flugzeug, ist ja eine klassische Kontrollverlustsituation. Mhm. Ne? Man hat ja wirklich nichts unter Kontrolle.
Nö, man kommt auch nicht raus, ne? Aus dem Flugzeug. Wenn es fliegt, dann ist es so.
Richtig. Und wenn ich eben keine Kontrolle habe, bleibt mir nur eins, ist ja Vertrauen.
Mhm.
Ne? Also Kontrolle ist ja immer die Antwort auf Angst. Wenn ich aber keine Kontrolle habe, ist die bessere Antwort einfach mal zu vertrauen. Der Flugsicherung, den Piloten und so weiter und so fort.
All denen, die es im Zweifel besser wissen als meine Angst, ne?
Genau. Und sich auf einer tiefen Ebene bewusst zu machen, dass es eigentlich immer nur um diesen verdammten Kontrollverlust geht. Und da hilft es natürlich auch wieder, wenn man eine Etage tiefer taucht und sich lebensgeschichtlich fragt, ist das vielleicht sowieso ein Thema in meinem Leben, Kontrollverlust? Was sich jetzt aber in Panikattacken manifestiert, aber im Grunde ein Lebensthema von mir ist.
Das heißt, würdest du sagen, ist es denn möglich, selbst bei einer schweren Panikstörung, wie Charlotte sie hat, wieder in ein angstfreies Leben zurückzukommen?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Man kann da wahnsinnig viel machen. Da darf man überhaupt nicht die Hoffnung aufgeben. Vor allem jetzt bei schweren Panikstörungen gibt es ja auch ganz, ganz tolle Klinikprogramme. Und dass man wirklich lernt, mit der Angst umzugehen, sie zu verwalten, beziehungsweise dann auch, dass sie einen einfach auch verlässt. Ja, also damit muss man jetzt wirklich nicht sein ganzes Leben lang rumlaufen.
Also ich finde das schon mal ein sehr beruhigender Gedanke, dass man darauf auch Vertrauen haben kann, dass wenn man sich Hilfe holt, dass man wirklich dagegen etwas tun kann.
Ja.
Und eigentlich habe ich jetzt nur noch eine letzte Frage für heute. Vielleicht, wenn du nochmal so unser Gespräch auch Revue passieren lässt. Was wäre so dein Tipp für alle, die öfter mal ängstlich sind zum Abschluss?
Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, sich selbst nicht zu verurteilen. Denn ich sage immer, es gibt Teil A und Teil B eines Problems. Teil A ist, ich habe Panikattacken. Teil B ist, sorry meine Ausdrucksweise, aber ich bin scheiße, weil ich Panikattacken habe.
Mhm.
Und dann stell dich nicht so an. Du bist ja nicht normal. Reiß dich zusammen und so weiter und so fort. Dann kommt eben dieser sehr, sehr strenge Tonfall. Und viele verurteilen sich eben für das Problem. Und da sich wirklich im Selbstmitgefühl zu trainieren und zu sagen, ach du armes Mäuschen, jetzt hast du so viel mit dieser Angst zu tun. Und Mensch, guck mal, ganz, ganz viele Menschen haben das auf der ganzen Welt. Und Angst ist so ein menschliches Gefühl. Und du bist ja noch viel, viel, viel mehr als deine Angst. Das ist ja nur ein Teil von dir. Und wir müssen jetzt mal gucken und uns ganz, ganz gut um dich kümmern. Auch gucken, was dir gut tut. Das heißt eben auch gucken, auch für die Charlotte, das hat sie ja auch gemerkt, dass sie ihr sehr gut tut, wenn sie immer wieder Kraft tankt, ne? Also wenn sie sich nicht überfordert, wenn sie in den Wald geht, wenn sie Ruhepausen einlegt. Und das ist tatsächlich eben auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das kennen wir alle. Wenn wir übermäßig gestresst sind, am besten noch wenig gegessen und zu viel Kaffee getrunken haben, ist natürlich von unserem ganzen Körper die Angstbereitschaft, irgendeine Situation völlig gestresst zu reagieren oder auch zu ängstlich zu reagieren, natürlich viel größer, als wenn wir satt sind, gut ausgeschlafen und uns gerade erholt fühlen. Ne? Also
ja,
unser ganzes Nervensystem ist dann ja viel schneller in Alarmbereitschaft. Das heißt, diese Selbstfürsorge in Kombination mit Selbstmitgefühl ist eine ganz tolle Haltung zu sich selbst und die auch wirklich extrem hilfreich ist, um seinen Ängsten zu begegnen.
Ja, also das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Stefanie, für dieses Interview. Ich verstehe jetzt viel besser, was im Körper abläuft, wenn sich Angst oder Panik ausbreitet und wie man dagegen steuern kann. Und ich finde, mit den ganzen Tipps, das hilft. Also nochmals danke und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
Ja, sehr gern geschehen.
Und wie immer an dieser Stelle, und das möchte ich bei dieser Folge wirklich mehr als sonst betonen, unser Podcast ersetzt keine Psychotherapie oder jegliche andere Therapieform. Kennt ihr Angst- oder Panikzustände auch und wie geht es euch damit? Ich freue mich auf eure Gedanken zu diesem Thema und natürlich auch auf ein Feedback zu unserer Folge. Und bitte scheut euch nie davor, euch Hilfe zu holen, wenn es euch nicht gut geht. Alle Informationen zu Stefanie Stahl, ihren Podcast So bin ich eben und Stahl aber herzlich und auch zu ihrer Akademie, die sie erwähnt hat, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Abonniert gern ihre Podcasts, auch gerne unseren, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.